SWR 2 Forum.
Hilft Populismus gegen Populisten? Österreich vor der Wahl. Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. Politiker, die sich als Wutbürger präsentieren, Parteien, die zu Bewegungen werden, Kandidaten, die keine Politiker sein wollen. In Österreich geht ein merkwürdiger Wahlkampf zu Ende. Am Sonntag wählt die Alpenrepublik einen neuen Nationalrat nach einer langen und am Ende schmutzigen Wahlschlacht, die womöglich mehr Verlierer haben wird als nur gescheiterte Kandidaten und Parteien. Das Ansehen von Politik und Politikern scheint in Österreich am Tiefpunkt. Vielleicht schreckt auch deshalb die Vorstellung, dass die fremdenfeindliche FPÖ, wie einst unter Jörg Haider, demnächst wieder am Kabinettstisch in Wien sitzen könnte, kaum noch jemanden. Favorit für das Kanzleramt ist allerdings der 31-jährige Außenminister des Landes Sebastian Kurz, der die konservative österreichische Volkspartei ÖVP anführt, die nun als Liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei bei der Wahl antritt. Österreich kennt scheinbar keine Parteien und Politiker mehr. Warum ist das so? Und was bedeutet dieser Wahlkampf und diese Wahl für Europa? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Professor Andreas Maurer, Politikwissenschaftler von der Universität Innsbruck, Armin Thurnherr, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und am Telefon aus München zugeschaltet Dr. Alexandra Föderl-Schmidt, langjährige Chefredakteurin und Herausgeberin des Wiener Standard und jetzt bei der Süddeutschen Zeitung. Frau Föderl-Schmidt, was macht so viele Österreicher so narrisch an diesem Sebastian Kurz?
Das ist eine gute Frage. Er verkörpert einen neuen Politikertypus, der ja auch in Frankreich jetzt etwa mit Emmanuel Macron die politische Bühne betreten hat. Er ist fesch, ein Faktor, der in Österreich auch immer wieder eine Rolle spielt. Er propagiert durchaus populistische, fremdenfeindliche Parolen, auch etwas, das in Österreich gut ankommt, und als Politikertypus erscheint er als etwas Neues, auch wenn er schon seit vielen Jahren, er ist mit 24 in die Regierung eingetreten, sie sagten, er ist jetzt 31, also obgleich er eigentlich schon lange zum Polit-Establishment gehört, er verkörpert etwas Neues und auch die Sehnsucht nach Leadership, etwas, das in Österreich eben auch sehr ausgeprägt ist.
Herr Maurer, seit 6 Jahren ist dieser Mann im Kabinett, mit so jungen Jahren, mit 24 Jahren, Frau Föderl-Schmidt hat es gerade gesagt, eingetreten. Nun ist er 31, schickt sich an, Bundeskanzler zu werden und tut trotzdem so, als wenn er ein ungeduldiger Bürger wäre und kein Politiker. Nehmen ihm das die Leute ab?
Das ist bewusstes Kalkül, wenn er das macht, sich darzustellen als jemand, der mehr oder weniger alleine gegen viele Widerstände, inklusive der Widerstände in seiner Partei, der ÖVP, Politikprojekte nicht diskutiert, sondern Politik macht. Also insbesondere, was diese Erzählung angeht, dass er derjenige sei, der die Balkanroute geschlossen hat. Das glauben ihm die meisten Leute mittlerweile auch, dass er das ad personam gemacht hat. Dass er dann in den Westbalkan gefahren ist und die anderen Premierminister und Ministerpräsidenten an die Brust genommen hat und gesagt hat, so, wir machen das jetzt zu. Das ist natürlich alles vollkommener Quatsch. Die Initiative ging von Slowenien aus. Aber er ist in der Lage, sich als jemand darzustellen, der nicht, wie man das gewohnt ist, sozusagen lange erstmal im Nationalrat, in Ausschüssen, in Untergremien über ein Problem berät, sich erstmal darüber Gedanken darüber macht, wie dieses Problem eigentlich definiert werden kann und dann nach einer Lösung sucht, sondern ganz anders, Frau Föderl-Schmidt sprach das ja an, diese Sehnsucht nach Führerschaft, die geht ja einher eben auch mit einer Sehnsucht nach einfachen Lösungen, nach schnellen Ergebnissen und nicht nach langen Debatten darüber. Und da ist er jemand, der verstanden hat, genau das sozusagen sehr emotional rüber zu transportieren. Die Menschen nehmen ihm das ab, dass er so Politik macht und nicht diskutiert. Und das ist eine große Gefahr.
Armin Thurnherr, wie hat er das geschafft, Herr Kurz, sich so ein Image aufzubauen?
Naja. Ich würde es ein bisschen verschärfen noch. Ich würde sagen, er hat sowas von Trump, so ein Element von Trump, also nicht nur Macron, sondern bei Macron, er hat das, was an Macron besticht, so diesen politischen Willen, etwas zu verändern, den er ja auch wie ein Mantra vor sich herträgt, das wollen die Leute auch, glaube ich. Sie wollen, dass mal einer eingreift und was ändert. Sowieso die Österreicher, autoritätsgläubig wie sie sind, hören das gerne. Und gleichzeitig hat er aber von Trump diese Fähigkeit, in Amerika nennt man das Con-Artist, also so einen Täuscher, Trickser. Er hat diese Fähigkeit, verschwinden zu lassen, dass es überhaupt um Politik geht. Er ließ ja die ganze ÖVP verschwinden in seiner Trickspielertasche. Er hat eine Bewegung hervorgezaubert, die es vorher nicht gab. Und alle Landesfürsten und alle Bünde und alles, was es in der ÖVP an Politik gibt, ist verschwunden. Und jetzt zaubert der Herr Kurz eine neue Bewegung, die eigentlich nur aus seinem persönlichen Willen besteht. Ein extremer Voluntarismus und eine extreme Politikferne. Und das ist das, was offensichtlich in der österreichischen Öffentlichkeit, die ja auch nicht gerade sehr politikfähig ist, gut ankommt.
Meinen Sie in Sachen Trump auch seine Methoden?
Ich meine auch seine Methoden bis zu einem gewissen Punkt. Also die Öffentlichkeit darüber im Unklaren zu lassen, was man beabsichtigt, das ist, meine ich, ein Element, das beide verbindet. Es gibt natürlich große Unterschiede und Herr Kurz hat auch keine Business-Vergangenheit und die zugehörigen Pleiten und Pannen hat er deswegen nicht. Aber er besitzt dieses Geschick, die anderen im Unklaren zu lassen, was er eigentlich beabsichtigt.
Nein, im Spannungsboden ist das. Ich glaube nur, dass da eine große Fehleinschätzung wirkt. Macron und Trump können in sehr spezifischen politischen Systemen per Dekret dienen und Politik machen. Das kann ein österreichischer Bundeskanzler oder eine österreichische Bundeskanzlerin überhaupt nicht. Und was sozusagen bei dieser Einschätzung, die ich auch Herrn Kurz unterstelle, dass er glaubt, sozusagen, er könne so als Macher alleine Politik machen, das geht eine Zeit lang gut, sozusagen in dem einen oder anderen Politikfeld. In dem Moment, in dem das langfristig angesiedelt ist und dann noch in der Koalitionsregierung, hapert an diesem Vergleich mit Macron, Frankreich oder Trump, den USA vieles. In den USA steht diesem allmächtigen Präsidenten ein extrem mächtiger Senat und Repräsentantenhaus gegenüber, die sich auch von diesem Präsidenten nicht anführen lassen, sondern die haben ein Eigenleben. Und da sehen wir nun fast jeden Tag, wohin das geht. Bei Macron ist es nicht anders. Ein französischer Präsident geht in der Präsidentenwahl und direkt einen Vertrag mit dem ihn wählenden Volk ein. Und auf der anderen Seite hat er eben eine Regierung, die er sich aussuchen kann. Da ist keine Koalitionsregierung am Wirken. Und beide, Trump und Macron, können eben qua Dekret Politik so ohne weiteres einfach mal durchsetzen, wenn sie das wollen. Klar, gegen viele Widerstände der Zivilgesellschaft, aber sie können es versuchen und sie erreichen damit ja auch einiges. Das kann ein österreichischer Bundeskanzler überhaupt nicht. Was Kurz, glaube ich, vollkommen falsch einschätzt, da spielt der Nachname vielleicht eine Rolle, ist, dass Politik in Österreich nach wie vor, also auch unter einem Kanzler Kurz, im Nationalrat beraten und beschlossen wird. Und dass da nicht alle seiner Bewegung und des wahrscheinlichen Koalitionspartners in Gestalt der FPÖ einfach so mitspringen, müsste ihm auch klar sein. Das geht vielleicht ein, zweimal gut, aber sozusagen auf 4, 5 Jahre angelegt, wird das irgendwann Probleme hervorrufen.
Aber allein, dass er diesen Anspruch stellt, alles dominieren zu wollen, das ist ja auch im Wahlkampf sehr klar geworden. Allerdings will ich den beiden Kollegen in 2 Punkten widersprechen. Zum einen sehe ich einen Unterschied zu Trump, weil Kurz A versucht, den Menschen zuzuhören und Stimmungen, die in der Bevölkerung vorhanden sind, aufzugreifen. Also etwas, was bei Trump, glaube ich, nicht so ausgeprägt ist, dass er zuhört. Und er versucht auch mit den Medien und da vor allem mit den Boulevardmedien, die in Österreich sehr mächtig sind, Bündnisse einzugehen und auch da eben Stimmung zu machen, ganz bewusst über auch eine gezielte Medienarbeit. Also da sehe ich auch einen Unterschied zu Trump. Und auch im Gegensatz zu Deutschland, der Parlamentarismus in Österreich ist nicht sehr stark ausgeprägt. Das heißt, das Parlament war bisher eigentlich eine Abnickmaschine in weiten Teilen. Und was Kurz gemacht hat im Vorfeld, und er hat sich dafür ja eine Carte Blanche innerhalb der Partei gesichert und auch bekommen, dass eben viele neue Köpfe, Personen auf wählbare Listenplätze gesetzt hat. Das heißt, das Parlament, die Abgeordneten werden eine sehr starke persönliche Loyalität auch zu Kurz haben. Das sind nicht die Funktionäre und die Politiker, die schon jahrelang auf ihren Plätzen im Parlament sitzen, sondern da wird ein sehr, sehr großer Austausch stattfinden. Also ein Kollege, der sich mit der ÖVP sehr gut auskennt, hat einmal geschrieben, dass rund 75% der bisherigen ÖVP-Abgeordneten weichen müssen. Also da wird eine Veränderung stattfinden. Da sitzen dann Kurz Jünger und Anhänger dann im Parlament. Also da wird er auch nicht mit großen Schwierigkeiten zu rechnen haben.
Quereinsteiger sind auf seinen Listen, die er ja selber bestellen konnte. Das war ja sein Deal mit der ÖVP. Ich werde euer Vorsitzender, bringe euch super Einschaltquoten, sag ich schon fast. Ich bringe euch super Möglichkeiten an die Regierung, endlich wieder zu kommen, nachdem man lange in der Opposition verharrt ist. Das hat ja auch geklappt. Sofort 35% in den Umfragen, gilt als klarer Favorit für die Wahlen. Aber dafür möchte ich ein Durchgriffsrecht auf die Listen haben. Und die hat er genutzt. Sie haben das ja gesagt. Sportler, Polizisten und Professoren auf der ÖVP-Liste. Entschuldigung, Liste Kurz natürlich. Und mit denen hat er vergleichsweise ein leichtes Spiel. Er hat ja auch die Partei umgemodelt, die Kräfte, die dort normalerweise wirken, in den Ländern und in den Kammern, Wirtschaftskammer und Bauernkammer spielen eine große Rolle bei der ÖVP, hat er scheinbar kaltgestellt. Oder ist das nur ein Bluff? Frage an Armin Turner. Ist die ÖVP jetzt nur abgeduckt, eine Weile mit ihren Strukturen auch, um an die Macht zu kommen mit dem Sebastian Kurz, und sobald er dran ist, wird er wieder kaltgestellt?
Das wird von der Höhe seines Erfolgs abhängen. Wenn er triumphal siegt, also mehr als 35% bekommt, dann hat er dort carte blanche. Wenn er aber in der Gegend von 30% bleibt, dann sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Ich würde also schon bei der Einschätzung bleiben, dass Kurz eine Art Trickzauberer oder Trickbetrüger ist in seinem Wahlkampf, und ein Teil dieses Trickbetrugs, um auf die Frage mit der Liste zurückzukommen, ist auch seine Liste mit Quereinsteigern. Denn in Österreich ist die Nationalratswahlliste auch bei einem sehr guten Wahlergebnis ja höchstens für die ersten 5, 6 der bindende Einzug in den Nationalrat. Und ich denke, dass so ab Nummer 7, 8 es schon heikel wird und die Nummer 10 wahrscheinlich dieser Liste nie einen Parlamentssitz sehen wird. Man muss da die Landeslisten anschauen, da schaut's dann schon ganz anders aus. Also mit dem 75% Austausch der ÖVP durch vollkommen neues Showpersonal wird's, glaube ich, auch nicht so heiß gegessen.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema Hilft Populismus gegen Populisten Österreich vor der Wahl. Am Sonntag wird tatsächlich ein neuer Nationalrat gewählt. Wir haben jetzt lange über Sebastian Kurz gesprochen, dem klaren Favoriten für diese Wahl, ob er nun alleine regiert mit den Blauen, also der FPÖ, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, oder alleine versucht, Minderheitenregierungen zu bilden oder noch was ganz anderes im Schilde führt. Verzweifelt sind alle Wahlkämpfer an ihm, sowohl die FPÖ, die das Thema vorgegeben hat, Flüchtlinge, und das Sebastian Kurz auf seine Weise bearbeitet haben, hat sich als Balkan-Routenschließer inszeniert, ihm ist das abgenommen worden, auch daher sicherlich seine Popularität. Und zu anderen die Sozialdemokraten, man muss es erwähnen, sie regieren und stellen den Bundeskanzler, das kommt hier manchmal so ein bisschen aus dem Blick, verzweifelt ebenfalls an dem Politikstil von Sebastian Kurz und versucht ihn dadurch, da er konkrete Vorschläge und konkrete Programme meidet wie sonst nur etwas in den vielen, vielen Diskussionssendungen, die es im österreichischen Fernsehen und Radio gibt, ihn ein wenig in die politische Ecke zu stellen. Na, das ist im Grunde genommen ein verkappter Neoliberaler, Herr Turner. Stimmt diese Diagnose?
Naja, man weiß es nicht genau, weil er sozusagen wirtschaftspolitisch sich so bedeckt hält, dass man nicht einmal diese Frage beantworten kann. Er hat zwar jetzt sozusagen einer Pensionserhöhung auf die Schnelle zugestimmt, ein paar andere Dinge, Gleichstellung Arbeiterangestellte, wieder abgelehnt. Konsistent ist es nicht. Man kann allerdings sagen, dass einige seiner Vorschläge in sozialpolitischer Hinsicht deutlich inspiriert sind von den englischen Tories. Er hat sicher auch Sympathien zur bayerischen CSU. Und wenn man das sozusagen dieses Europapolitische noch abschließen möchte, dann auch mit Viktor Orban, da wären also durchaus Elemente, die widersprüchlich sind. Also die kann man nicht alle jetzt so über den Leisten als neoliberal bezeichnen. Andererseits, wenn man sagt, er will Steuersenkungen und er muss 15 Milliarden rausholen aus dem österreichischen System, dann ist das ja nur vorstellbar, wenn man Einschnitte im Sozialsystem und hauptsächlich im Pensionssystem macht. Also ist da wohl einiges zu erwarten. Aber wie gesagt, das Interessante ist, man weiß es nicht.
Was man weiß, ist, dass die Wirtschaftsprogramme von ÖVP bzw. Liste Kurz und FPÖ relativ vergleichbar, will ich sagen, deckungsgleich sind, aber doch in die ähnliche Richtung gehen. Steuerentlastungen, weniger Sozialstaat, aber auch Angriff auf die Sozialpartnerschaft, ein österreichisches Spezifikum, dass die Kammern, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, Pflichtmitgliedschaft für Unternehmen und Arbeitnehmern, ja, eigentlich schwächen soll in beiden Konzepten. Das ist ja schon mal eine Richtung, vor der die Sozialdemokratie in Form von Christian Kern, dem Bundeskanzler, warnt. Frau Föderl-Schmidt, warum kommt Kern mit dieser konservativen, sozialstaatsbewahrenden und bejahenden Haltung nicht durch beim Publikum augenscheinlich?
Er hat seine Zeit schlicht nicht genützt. Er hätte eigentlich schon im Januar die Koalition aufkündigen können und eigentlich auch wollen und hat dann doch noch einmal sich zur Zusammenarbeit damals noch unter Reinhold Mitterlehner, dem Vorgänger von Kurz, als Parteichef bereit erklärt. Er hat im Januar seinen Plan A präsentiert und da steht eigentlich alles drinnen, was jetzt auch die SPÖ zum Wahlprogramm gemacht hat. Das heißt, die SPÖ wäre gut vorbereitet gewesen, hat aber diese Zeit nicht wirklich genutzt. Also bei Kern haben wir den Eindruck, seit Kurz den Neuwahl Beschluss herbeigeführt hat. Er wirkt sehr orientierungslos und er kommt vor allem mit seinen Themen nicht durch. Er versucht sie gar nicht wirklich zu propagieren. Dazu gehört ihm auch das andere Sozialstaatsmodell. Man hat ein bisschen versucht, so klassenkämpferisch zu sein, auch mit einer Parole, hol dir, was dir zusteht, auch als Signal an ehemalige SPÖ-Wähler, die in Richtung Blau marschiert sind. Aber irgendwie kommt der Wahlkampf nicht auf Touren. Und er hat den Fehler gemacht im Sommer über, als Kurz wirklich nur ein einziges Thema hatte, nämlich Flüchtlinge, die im Übrigen als Problem im Moment eine ähnlich geringe Rolle wie in Deutschland spielen. Also es ist zwar die Angst da, aber real ist der Zustrom ein sehr geringer. Also man versucht, da ein Thema am Köcheln zu halten. Und Kern hat immer nur reagiert auf die Aussagen von Kurz, der einfach sehr selbstbewusst die Themen vorgegeben hat und im eine Parole nach der anderen im Sommer von sich gegeben hat und Kern musste immer reagieren und hat nicht geschafft, selbst zu agieren in diesem Wahlkampf. Und jetzt eben nach der Affäre Silberstein, wahrscheinlich werden wir über die auch noch reden, hat er eigentlich überhaupt keine Chance mehr, eigene Themen durchzubringen.
Die Affäre Silberstein, Armin Turner, der Falter hat dort ordentlich auch mit aufgedeckt. Das ist eine Geschichte, die Sie uns erklären müssen. Es geht um Facebook-Seiten, die Sebastian Kurz angreifen und das alles im Lohn und Sold der Sozialdemokratischen Partei, sagt jedenfalls die ÖVP. Was ist das in kurzen Sätzen für unsere deutschen Zuhörer, was da passiert ist?
Also Tal Silberstein ist ein israelischer Staatsbürger und hat auf Empfehlung des Ex-Kanzlers Alfred Gusenbauer, der 2006 mit Hilfe Silbersteins die Nationalratswahl gewonnen hat, also die SPÖ hat damals gewonnen, ist dann heuer als Berater des Teams Kern eingestellt worden. Und zwar hauptsächlich, so wurde es uns Journalisten erklärt, mit der Funktion, Umfragen zu interpretieren und dergleichen zu tun. In Wahrheit war seine Aufgabe offensichtlich auch eine andere, nämlich Dirty Campaigning zu machen. Das gehört so zu seinem Kernbereich, ist mittlerweile klar geworden. Und als dann klar wurde, dass er eben diese Facebook-Seiten macht und dass er Dinge macht, zu denen er nicht beauftragt war, offensichtlich oder angeblich, weiß man nicht genau, hat die SPÖ sich von ihm getrennt. Er hat dann aber offensichtlich weitergearbeitet nach dieser Trennung und hat damit, man kann es jetzt, glaube ich, damit belassen, hat damit in diesem Wahlkampf der ÖVP und der FPÖ den idealen Vorwand geliefert auf mehreren Ebenen. Zum Thema Flüchtlinge noch ein zweites Thema hinzuzusetzen, nämlich das Thema Dirty Campaigning, schmutziger Wahlkampf, Silberstein, was auch meiner Interpretation nach sogar unterschwellig antisemitische Konnotationen mit sich bringt.
So weil Silberstein israelischer Staatsbürger ist.
Und weil der Name so gut klingt, also das hat schon was Waldheim-Zeitartiges, das klingt schon, wie damals war es die Ostküste, also wir lassen uns vom Ausland nicht vorschreiben. Sogar der linke Peter Pilz hat gesagt, wir können uns nicht silbersteinisieren lassen oder irgendwelche derartige Formulierungen kursieren. Also das hat schon einen sehr üblen Beigeschmack alles, aber das Übelste ist, dass es mit diesem fremdenfeindlichen Mantra der Balkanroute, der Schließung der Balkanroute, sozusagen ein zweites Mantra bringt, angeblich sauberer Wahlkampf, aber damit sozusagen die Debattenzeit zu ungefähr zwei Drittel füllt, bis jeder schon innerlich abgeschlossen hat. Und dann kann man vielleicht noch etwas über Wirtschaftspolitik vorbringen. Also da ist Kern wirklich in der Defensive und zum Teil natürlich aus eigener Schuld.
Ist Kern erledigt, Herr Maurer?
Ja, besser. Ich gebe den beiden Vorrednern da vollkommen recht. Kern hätte ja sozusagen immer dann, wenn Kurz mit seiner Flüchtlingskrise kommt, Themen der Flüchtlingskrise so aufgreifen können, um das sozialdemokratische Programm im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik dann darzustellen und versuchen, eine Diskussion zu drehen. Also gar nicht darauf eingehen, sondern es aufgreifen und sofort sozusagen eine SPÖ-Agenda vorstellen, was das denn im Grunde genommen für die Immigranten, aber eben auch für die Österreicher und Österreicherinnen bedeutet. Er hat das nicht gemacht, ist im Prinzip nur auf diese Diskussion eingegangen, hat es laufen lassen. Damit hat er diese Diskussion von Anfang an verloren. Bei der Silberstein-Affäre, was soll er da machen? Ich meine, die Silberstein-Affäre ist seitens der ÖVP und ÖVP-nahe Medien aufgedeckt, lanciert und mediatisiert worden. Kann sich jetzt nur hinstellen als Opfer, was ihm allerdings schwer gelingt, weil, Teil dieser Kampagne, mindestens ein Teil der Kampagne, ist eben auch in der SPÖ gesteuert worden.
Herr Professor, ich unterbreche Sie ungern, aber der Falter ist kein ÖVP-nahes Medium. Aber ich gebe Ihnen recht, dass die
Sie
Medien...
Sie verdienen auch Geld damit, dass eben solche Kampagnen aufgedeckt werden.
Ja, aber das ist auch unsere...
Das gehört zum Geschäft von Journalismus.
Das ist unsere journalistische Pflicht, aber zwischen dieser Pflicht und dem Wahlkampf als Geschäft und dem parteilichen Wahlkampf, wie er in Österreich medial betrieben wird, würde ich schon einen Unterschied machen. Und ich gebe Ihnen recht, dass die Mehrheit der Medien natürlich, aus welchen Gründen auch immer, auf der Seite von Kurz ist.
Und wenn Sie jetzt selbst der nicht-ÖVP-nahe Falter schreibt oder fragt, kann man Kern noch wählen? Was ist denn da die Antwort?
Je nachdem, ich finde schon.
Ja.
Ich persönlich finde, mit Bauchweh wird es für viele die einzige Alternative sein wollen. Also wer nicht schwarz-blau will und aus taktischen Gründen eine kleine Partei wählt, was soll er sonst wählen?
Wir haben in den Medien in Österreich unglaublich viel Wahlkampfberichterstattung erlebt. In allen Bereichen, im Fernsehen, im Hörfunk, bei den privaten und öffentlich-rechtlichen Medien findet ein Duell nach dem anderen statt. Diskussionen oder auch Ratesendungen beispielsweise zu den Themen, auch zu den Inhalten. Also eine Unterpolitisierung kann man eigentlich nicht feststellen, auch wenn es gewisse Themen gab, wie das immer so ist in Wahlkämpfen, die andere Themen vielleicht etwas wegdrängen. Haben wir sogar, Frau Förderschmidt, so etwas wie zu viel Politik in den österreichischen Medien gehabt, zum Beispiel gerade jetzt im Vergleich zum deutschen Wahlkampf, wo ja die Bundeskanzlerin nur ein einziges Mal zu einem Duell aufgetreten ist?
Also der Unterschied ist auf jeden Fall sehr, sehr gravierend, vor allem wenn man sich die Anzahl der TV-Duelle anschaut. Es waren 41 an der Zahl. Und der Unterschied ist auch, dass Kern eben auch mit den anderen Spitzenkandidaten wirklich in den Infight geht und sich diesen Duellen auch stellt. Andererseits die Zuschauerzahlen und auch das, was man eben bei Online-Medien zum Beispiel messen kann oder eben bei den Nachrichtenseiten online der Verlagshäuser, dazu gehört eben auch der Standard. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Also es ist nicht so, dass eine Politik oder Politikerverdrossenheit, über die wir jahrelang auch berichtet haben, in Österreich jetzt erkennbar wäre. Im Gegenteil, also man merkt es auch in persönlichen Gesprächen, das Interesse an Politik ist sehr groß. Es ist ja auch eine Vielzahl von Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellt, also eine neue Fülle. Auch das, was sich im Bereich der Grünen abspielt, ist anders als das, was man aus Deutschland kennt, also mit der Liste Peter Pilz, gibt es ja auch einen neuen Player, der da um Stimmen wirbt. Und das ist eigentlich schon ein spannendes Phänomen. Und die Menschen interessiert das wieder, wiewohl ich schon glaube, die Inhalte, die vor allem jetzt auch geboten werden, rund um die Causa Silberstein, und da wäre ich noch schärfer als Armin Thurnherr, da kommt jetzt wirklich viel auch vom braunen Bodensatz wieder hoch. Also antisemitische Töne, wie eben von Peter Pilz, dass Österreich silbersteinfrei werden soll. Also da ist noch einiges an Antisemitismus in Österreich vorhanden, das jetzt wieder stärker auch zum Ausdruck kommt. Oder, viele wird das abschrecken, aber prinzipiell ist das Interesse an Politik wieder gewachsen.
Oder man kann auch in einer Fernsehsendung, konnte auch Strache sagen im Gespräch mit Kurz, dass George Soros die Flüchtlingsströme finanziert. Und niemand hat ihm widersprochen, also weder Kurz noch die Moderatorin, das geht einfach so durch.
Ja, weil es Show ist.
Also ich meine,
ich stimme Ihnen zu.
Vieles von dem, was da vorhanden ist, das ist wirklich der braune Bodensatz, der bei solchen Gelegenheiten dann...
Nun, das widerspricht sich ja nicht. Nur mein Punkt ist eben, ich finde es auch gut, dass immer so viel Politik in Österreich stattfindet und sich Menschen für Politik interessieren. Mein Problem dabei ist eben nur, dass Politik reduziert wird auf einen kleinen Kreis von Personen und diese Personalisierung als Folge von Fragmentierung von gewachsenen Parteiensystemen dazu führt, dass man im Prinzip nur noch über Einzelpersonen redet. Medien greifen das natürlich gerne auf, weil es sich das wie eine Show verkaufen lässt. Muss warten und sagen, wohin führt das denn langfristig? Der Wahlkampf ist irgendwann zu Ende, dann bildet sich eine Regierung und ich kann nicht 4-5 Jahre laufende Legislaturperiode als Show inszenieren. Dafür eignet sich der Nationalrat nicht. Und dann wird man sehen, sagen, was diejenigen, die diese Wahlen gewonnen haben, aus diesem Personenkult eigentlich am Ende machen werden. Weil sie müssen sich ja sozusagen innerhalb Österreichs irgendwie einig werden. Sie müssen sich in der Europäischen Union, im Konzert der Europäischen Union einig werden. Ich glaube, in dem ganzen Wahlkampf, in diesen 41 Veranstaltungen, ist nicht ein einziges Mal das Stichwort gefallen, dass die Bundesrepublik Österreich im nächsten Jahr die Präsidentschaft des Ministerrats der Europäischen Union wahrzunehmen hat und da federführend verantwortlich zeichnen wird für das, was aus dem Brexit entsteht.
lachender Dritter in der schmutzigen Auseinandersetzung zwischen dem noch Regierungspartnern der bisherigen großen Koalition in Österreich könnte am Sonntag ausgerechnet der sonst so präpotent auftretende Heinz-Christian Strache sein. Dieser Mann ist seit 12 Jahren Vorsitzender der FPÖ, die sich in diesem Wahlkampf so etabliert, als wäre sie eine etablierte Kraft, was sie nach 30 Jahren, nachdem Jörg Haider dort den Rechtsruck eingeführt hat, in gewisser Weise auch stimmt. Es gibt viel Kontinuität und Strache schafft es, sich sozusagen ein bisschen als Elder Statement zu profilieren, weil Kurz ist noch ein sehr junger Mann und Christian Kern ist erst seit einem Jahr im politischen Geschäft. Das ist natürlich ein fragwürdiges Profil. Hat er nur Kreide gefressen, Armin Thurner, und sich verstellt für diesen Wahlkampf?
Ich glaube schon, dass sich die FPÖ sehr versucht zu verstellen, nachdem im Bundespräsidentschaftswahlkampf Hofer am Anfang zu sehr sich in die Karten blicken hat lassen und gesagt hat, man wird sich noch wundern, was alles möglich ist. Das ist nicht so gut angekommen. Im Endeffekt hat das zum unwahrscheinlichen Sieg Van der Bellens geführt, des grünen Kandidaten für die Bundespräsidentschaft. Aber jetzt ist tatsächlich viel Verstellungskunst und viel Kreidefressen im Spiel, denn die FPÖ, die wir jetzt haben, ist ja von der Haider-FPÖ durch was ganz Gravierendes unterschieden. Die FPÖ, die wir jetzt haben, ist eine deutsch-nationale Partei, die einen Hintergrund hat wie eine Partei, die in Österreich traditionellerweise zwischen 5% und 7% der Stimmen bekam. Haider hat ja versucht, diese Partei zu öffnen. Es ist ihm auch gelungen und er hat sozusagen in die Arbeiterschaft hinein ausgestrahlt. Er hat auch versucht, diesen deutsch-nationalen Zug zu kappen, indem er von Deutschtümelei sprach, mit der es vorbei sein sollte. Das hat dann letztlich auch zum Bruch geführt und die deutschstümmelnde Partei, von der er sich abgespalten hat, die hat jetzt eine Größe, zumindest in Umfragen, wie die FPÖ unter Haider sie hatte. Also da ist es ein gravierender Unterschied, der auch in der Debatte ziemlich verloren geht.
Also keineswegs ein Ruck in die Mitte bei der FPÖ, Frau Förderschmidt. Sie haben gestern in der Süddeutschen Zeitung ein Dossier über Heinz-Christian Strache und seine Neonazi-Vergangenheit veröffentlicht. Wie braun ist dieser Mann noch aus Ihrer Sicht?
Es ist in Österreich bekannt, dass er eben bei der Viking-Jugend war. Er ist sogar zweimal auch verhaftet worden in Zusammenhang mit Aktivitäten im Neonazi-Umfeld. Und es war die Intention der Kolleginnen und Kollegen, also die die Geschichte auch gemacht haben, einfach nochmal darauf hinzuweisen, weil das ein Thema ist, das in Österreich seit ein paar Jahren eigentlich gar nicht mehr präsent ist, weil man das prinzipiell kennt, aber die FPÖ tut ja auch alles, um diese Vergangenheit von Strache vergessen zu machen. Allerdings, und das ist schon auch im Bundespräsidentenwahlkampf nochmal deutlich geworden, da ist dieses deutsch-nationale Milieu, diese Burschenschafter. Und wie man hört, aus diesem Bereich wird Strache auch Leute rekrutieren, wenn es wirklich um eine Regierungsbildung geht. Weil die Frage natürlich schon ist, wer wird in einer solchen möglichen schwarz-blauen Koalition welche Ministerposten besetzen? Wird tatsächlich das Außenministerium dann an die FPÖ gehen? Und wer sind die anderen Männer? Also von Frauen war ja bisher wenig die Rede in der FPÖ. Wer wird diese Positionen dann besetzen? Weil natürlich Politik schon auch über Personen gemacht wird. Und was sind die Hintergründe im dieser Menschen und eben das deutsch-nationale Milieu, wie Armin Thurner schon ausgeführt hat. In dem Bereich ist die FPÖ sehr, sehr stark verankert und insofern, da gibt es schon eine Parallele auch zu dem, was Kurz betreibt. Also das ist genauso eine Mogelpackung. Also man versucht es als im Wahlkampf zu verschleiern und diesen Teil der Wurzeln nicht so stark in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber in dem Bereich ist die FPÖ nach wie vor sehr stark verankert. Es sind halt nicht mehr die alten Nazis wie früher mal, sondern ja, das sind halt dann junge Recken, die vielleicht nicht so ganz bedrohlich in der Öffentlichkeit, vor allem jetzt in Wahlkampfzeiten, daherkommen.
Was passiert denn, wenn die FPÖ tatsächlich an die Regierung kommen sollte, beispielsweise den Innen- und Außenminister stellt, was ja offensichtlich Strache und Hofer für sich beanspruchen? Wird es dann wieder Proteste geben in Österreich, Armin Thurner? So wie 2000, als Jörg Haider zwar nicht Mitglied der Regierung wurde, aber doch Bundeskanzler Schüssel gemacht hat?
Also, die kriegen weder den Innen- noch den Außenminister, würde ich mal prognostizieren.
Halt dich dagegen.
aber vielleicht einen dieser Posten. Aber ich weiß nicht, was passieren wird. Die Proteste wird es sicher wieder geben. So stark wie 2000 werden sie nicht sein. Es gibt allerdings einen Moment, dass man bei all diesen düsteren Szenarien auch berücksichtigen sollte. Ich glaube, dass die österreichische Gesellschaft ja mit der ungarischen oder polnischen nicht direkt zu vergleichen ist, sondern wir haben ja doch starke zivilgesellschaftliche Institutionen. Wir haben auch nicht nur das Parlament, auf das es ankommt, sondern wir haben auch Arbeiterkammern, wir haben Gewerkschaften, wir haben Kirchen, wir haben eine relativ resistente Zivilgesellschaft, würde ich sagen. Und ich glaube nicht, dass jetzt eine neue austrofaschistische Diktatur ausgerufen werden kann und so ohne weiteres durchgeht. Ich glaube auch nicht, dass man Austrittsszenarien aus der EU ohne weiteres in dieser Gesellschaft durchbringt. Also da, glaube ich, würden schon ziemlich viele Menschen aufwachen.
Tja, und Andreas Maurer, wir erinnern uns, im Jahr 2000 hat es auch internationale Proteste gegeben gegen diese Haider-Regierung, an der Haider nicht beteiligt war. Jacques Chirac und Gerhard Schröder haben zusammen versucht, Österreich zu isolieren innerhalb der Europäischen Union. Sanktionen sollte es geben. Das wurde eine Weile lang durchgeführt und dann auch wieder abgebrochen. Ist so etwas heute denkbar?
Nee, leider nicht. Da es in den nordischen Staaten mittlerweile fast nur noch Regierungen gibt, die mindestens von rechtsradikalen Parteien toleriert werden oder bei rechtsradikalen Parteien eben Mitglied in der jeweiligen Koalition sind. In den Niederlanden nimmt Wilders zwar an der neuen Koalition von Mark Rutte nicht teil, aber Mark Rutte ist mit seiner WWD so weit nach rechts gerückt, dass es mittlerweile eben auch keinen großen Unterschied mehr macht. In Frankreich, Macron wird das komplett ignorieren und die Rechten, die Republikaner, haben sich vom Front National eben auch so weit nach rechts treiben lassen, dass es diese Kritik an einer sozusagen rechtskonservativ, rechtsextremistischen Regierungsbeteiligung in Österreich mit Sicherheit nicht geben wird. Ich glaube, auch aus Deutschland wird die ausbleiben, weil ansonsten die CSU tatsächlich noch irgendwann die Fraktionsgemeinschaft verlassen wird. Und in Osteuropa wird sich kein Widerstand regen, weil, glaubt jemand wie Orban da eher davon ausgeht, dass Österreich sozusagen in diesen Block der Visegrad-Staaten mit reingeht und so eine mitteleuropäische Achse einbaut, die dieses Modell der antiliberalen Demokratie, wie Sie das immer selbst so schön bezeichnen, eben mit weiter gestaltet. Nö, ich glaube, da wird nicht viel kommen.
Aber haben Sie gesagt, dass in Österreich selbst auch keine Proteste zu erwarten sind? Habe ich das richtig gehört? Oder haben Sie jetzt nur von Deutschland?
Nee, Österreich nicht. In den anderen europäischen Staaten gibt es eine Reaktion seitens der Europäischen Union. Nee, ich gehe schon davon aus, dass es hier diese Proteste geben wird, aber ich glaube nicht, dass es in der Europäischen Union irgendeine Form von mit 2000 vergleichbare Reaktionen geben wird, weil es diese Konstellation von Regierungen, die mittlerweile von rechtsradikalen Parteien mitgetragen oder toleriert werden, in mehr als einem Fall gibt und auch das nicht dazu geführt hat, dass das europaweit in irgendeiner Art und Weise kritisiert worden ist.
Österreich war ja einst Avantgarde vor 30 Jahren für die Euro-Rechte. Jetzt ist es eigentlich normal. Sie haben es eben beschrieben, Herr Maurer. Gibt es einen neuen Push? Es gab ja auch ein paar Niederschläge für die europäischen Rechten. Geert Wilders ist in den Niederlanden nicht durchmarschiert. Le Pen ist nicht Präsidentin in Frankreich geworden. Die AfD ist in Deutschland reingekommen. Und der Hofer hat verloren in Österreich.
Damit hat es begonnen.
Damit hat es begonnen, der Strike Back. Aber es könnte jetzt Armin Thurner ja auch wieder einen Push geben für die Euro-Rechten. Erwarten Sie so einen Impuls aus Österreich, wenn die FPÖ tatsächlich in die Regierung kommt?
Ich weiß, dass man sagt, dass in dieser Schlammschlacht der Roten und der Schwarzen möglicherweise die Blauen profitieren als Saubermänner. Aber ich neige dieser Hypothese nicht zu, gefühlsmäßig. Ich glaube auch, dass die Schlammschlacht beim Publikum nicht diese Wirkung hat, die sie in der medialen Öffentlichkeit hat. Ich glaube, dort wird es eher anders wahrgenommen als genereller Image-Schaden für die Politik, aber auch nicht so ernst genommen, wie es in den Medien genommen wird.
Als Elitenspiel.
Als Elitenspiel, und da denke ich, wird auch der Effekt, dass dann die FPÖ als Saubermann-Partei dasteht, nicht so besonders gut wirken. Und man darf ja auch nicht vergessen, die FPÖ hat, was sie selber zwar sehr geschickt, auch das eine gute Mogelpackung vergessen lässt, die hat ja die Kärntner Hypo im Gepäck und ist sozusagen eigentlich die Skandalpartei schlechthin.
Mit Milliardenschäden für den Staat Österreich.
Des 21. Jahrhunderts bis jetzt. Und das ist, glaube ich, im allgemeinen Gedächtnis auch nicht so leicht auszulöschen. Mhm. Also es ist zwar möglich und viele Meinungsforscher deuten an, dass die FPÖ überraschend gut abschneiden könnte, aber ich glaube es nicht.
Die braune Schicht kommt wieder zum Vorschein, sagt Frau Föderl-Schmidt. Frau Föderl-Schmidt, fehlt in Österreich eine politische Mitte?
Also Österreich ist definitiv in den vergangenen Monaten rechts gerückt. Man muss allerdings sagen, der Erfolg der FPÖ wäre noch viel größer, wenn Kurz nicht gekommen wäre. Denn es war die Tatsache, dass die FPÖ wirklich jahrelang in Umfragen ganz, ganz klar die Nummer 1 war und geführt hat. Und es war immer die Situation, dass man gesagt hat, wenn jetzt Neuwahlen wären, die FPÖ wäre die Nummer 1. Und dann wäre schon, glaube ich, der Effekt sozusagen auch in Österreich und international ein größerer gewesen, wie der, der jetzt möglicherweise kommt, wenn die FPÖ Juniorpartner ist. Und ich würde auch die FPÖ nicht als Avantgarde bezeichnen, höchstens als Vorreiter einer Entwicklung, die man jetzt halt in, und das hat Herr Maurer ja gut skizziert, in ganz Europa sieht und die auch in Deutschland angekommen ist, weil das Wahlergebnis AfD in Deutschland bei der Wahl vor kurzem, das war doch etwas, was hier heftige Debatten ausgelöst hat. Und als Österreicherin jetzt in Deutschland tätig seiend, hat man manchmal so einen Déjà-vu-Effekt, weil natürlich dann auch die Verantwortung der Medien diskutiert worden ist. Also etwas, was Herr Thurnherr und ich in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich auch aus Österreich kennen. Also das, was in Österreich passiert ist, ist halt jetzt auch ein Normalfall in anderen Ländern. Und was ich auch bestätigen kann und auch durchaus befürchte, dass sich Sebastian Kurz eher eben an diese Visegrad-Gruppe anschließt. Bisher war es ja so, dass Österreich außenpolitisch doch immer eher mit Deutschland mitmarschiert ist. Das wird sich ändern und Kurz wird da auch eine neue Rolle auf der EU-Ebene suchen, auch für sich beanspruchen. Das hat er ja in den vergangenen Monaten auch durchaus geschickt gemacht und sich als Anti-Merkel-Kämpfer positioniert, war auch viel in deutschen Talkshows. Und diese Rolle wird er vermutlich auch auf EU-Ebene wahrnehmen. Also für Frau Merkel wird es nicht nur innenpolitisch schwieriger, sondern vermutlich außenpolitischer auch, weil da mit Österreich jetzt quasi der Block auf der anderen Seite eben wachsen wird.
Nochmal zurückgeblickt auf die innenpolitische Situation in Österreich. Da ist Kritik an den ewigen großen Koalitionen ja durchaus berechtigt. Die gibt's ja von allen Seiten. Die Grünen kritisieren das, die sich gerade spalten. Der Name Peter Pilz ist ja gerade mehrfach gefallen. Ein ehemaliger Grüner, der eine eigene Liste aufgemacht hat gegen seine eigene grüne Partei. Es gibt die Liberalen, die Neos, die sind vergleichbar mit der deutschen FDP so in etwa. Und eben die FPÖ, die diese Sozialpartnerschaft und die ewige große Koalition immer von rechts bekämpft haben. Wieso siegt rechts? Immer, Herr Thurnherr, in Österreich.
Ja, Österreich hatte nie eine linke Mehrheit, das muss man sagen.
Also außer bei Kreisky.
Ja, und Kreisky hat natürlich auch einen gewissen Preis dafür bezahlt, durch Kooperation mit der FPÖ und durch Tolerierung von alten Nazis, durch eine eigentlich ziemlich scharfe, zum Teil anti-israelische Politik. Also das waren schon die dunkleren Momente der Ära Kreisky, da gäbe es noch einige. Abgesehen davon hatte Österreich nie eine linke Mehrheit und wird sie auch, fürchte ich, nach der nächsten Nationalratswahl nicht haben.
Herr Maurer, ist denn denkbar, dass es in Österreich zumindest numerisch das geben könnte, was sich in Deutschland abzeichnet, nämlich eine Jamaika-Koalition? Hier sind die Farben ein bisschen anders und die Parteien heißen ein bisschen anders, aber ÖVP, Liste Kurz also jetzt, wir haben die Grünen, wir haben zwei grüne Listen und wir haben die Neos, wenn das reichen würde, wäre doch denkbar, oder?
Zahlenmäßig vielleicht nur, also mein Eindruck bei den Neos ist ja, auf der einen Seite geben sie ja sehr proeuropäisch und die einzige Partei, die überhaupt damit Politik macht, aber dass da doch viele verkrachte Existenzen aus der ÖVP drin sind, die Schwierigkeiten damit haben, sozusagen mit der Partei zusammenzuarbeiten, aus der sie gerade raus sind, um eine neue Partei zu gründen. Also so einfach liberal sind die Neos nicht, um mit der FDP auch nicht gleichzusetzen.
Okay.
Naja, und das andere, es würde voraussetzen, dass die österreichischen Grünen, ich sag mal, eben auch mit einem beachtlichen Ergebnis da reinkommen. Ich glaube, die können gegenwärtig froh sein, wenn sie so um die 5% landen. Das ist wirklich schwierig. Ja. Weil sie sich zerfleischt haben. Ne? Pilz hat seine eigene Liste. Die Spaltung in der Jugendorganisation hat dazu geführt, dass diejenigen, die aus der Jugendorganisation raus sind, eben jetzt mit der KPÖ, die KPÖ Plus bilden. Also die haben zweifach gelitten. Das ist nicht einfach und wird auch nicht dadurch kompensiert, dass sie eine hervorragende, eloquente, sehr bekannte Spitzen Frau Harm, Frau Lunacek, das reicht nicht aus.
Und den Bundespräsidenten stellen, darf man ja auch nicht vergessen.
Ein großer politischer Erfolg. Der hält sich ja leider, oder ich muss er ja auch, aber der hält sich ja wirklich komplett raus.
Außer bis zu befürchten, dass es ein Pyrrhus-Sieg war. Also das,
Van der Bellen.
Dass jetzt das Gefühl eintritt, die Grünen haben eh schon über Proportion gewonnen und jetzt kommt zu dieser Spaltung noch dieser Effekt dazu. Außerdem haben sie diese Bundespräsidentschaftswahlkämpfe wirklich erschöpft. Das ist eine kleine Partei, die durch diese zweimalige Wiederholung einfach weit über Gebühr strapaziert wurde.
Also mit den Grünen ist nicht zu rechnen in Österreich nach der Nationalratswahl. Dann bleibt ja nur eine Koalition aus den drei vermeintlich starken Parteien, aus der ÖVP, aus der FPÖ und der SPÖ. Und es sieht alles nach Schwarz-Blau aus oder einer Minderheitenregierung, wenn Kurz wirklich dermaßen reüssiert. Das sind ja interessante Aussichten für Österreich. Was lernen wir denn dafür für Deutschland und für Europa? Gibt es so etwas wie, wir haben das ja eben schon gesagt, Frau Förderschmidt hat ja der These widersprochen, Avantgarde-FPÖ, aber es gibt ja einen Rechtsrutsch in Österreich, haben wir nur festgestellt. Den gibt es offensichtlich auch in Europa. Ist das jetzt einfach der Zeitgeist, mit dem wir in den nächsten 10-12 Jahren zu leben haben? Herr Turner?
Ich glaube, die Linke leidet jetzt wirklich darunter, dass das sozialdemokratische Spitzenpersonal eigentlich überall sich als Kapitalversteher profiliert hat. Mit Ausnahme von England neuerdings, aber dort war es ja auch so, Blair und Co. In Frankreich war es nicht anders, in Deutschland war es nicht anders, Agenda 2010, das hat ja alles die bekannten Folgen gehabt. Und die Schwierigkeit wird sein, wirklich in einer totalen ideologischen Hegemonie des Neoliberalismus, in der wir leben, Gegenpositionen mal wieder neu ideologisch zu begründen. Das hat die Linke ja nicht geschafft und wenn sie das nicht schafft, dann wird sie auch nicht realisieren.
Christian Kern wird jetzt bei 22% geschätzt, dann hat man ein Ergebnis wie die SPD in Deutschland. Was passiert dann? Gibt es keinen dritten Weg, kein drittes Lager mehr?
Nee, ich glaube, das Problem ist eben, dass Sozialdemokraten und Sozialdemokraten immer verzweifelt nach einem dritten Weg suchen, ohne sich daran zu erinnern, was denn der zweite gewesen wäre. Wir haben ja schon, ich sag mal, klassische Sozialisten, die eben auch Wähler und Wählerinnen binden können. Das ist Jeremy Corbyn in Großbritannien, der wird von uns in Deutschland sehr schnell belächelt als Jenseitiger und so macht man das nicht mehr. Jean-Luc Mélenchon in Frankreich würde ich auch eher sozusagen als echten, glaubhaften Sozialisten sehen. Das sind aber keine dritten Weg Sozialdemokraten. Sondern Leute, die eine linke Agenda verfolgen und damit auch Erfolg haben. Das kann man machen. Was, ich glaube, den Sozialdemokraten in den meisten Staaten fehlt, ist neben sozusagen dieser ständigen, selbstkritischen und selbstzerfleischenden Auseinandersetzung über die Frage, wie geht man mit einer sehr komplexen Welt um, wie verhält man sich eben zu Freihandel und Globalisierung und so weiter, ohne sozusagen sein eigenes Gesicht zu verlieren, dann trotzdem hin und wieder eben diese Wendung zu machen. Was bedeutet denn das eben wirklich für klare linke Politik? Sondern man immer versucht, diesen Kompromiss viel zu schnell zu denken und zu sagen, naja, wir müssen ja versuchen, die Mitte zu erreichen. Wenn man das Sozialdemokraten, Sozialisten empfehlen kann, denke ich mir, auch wenn das nicht Mehrheiten bringt zunächst mal, aber man kann von Mélenchon lernen und sagen, es lohnt sich durchaus, nicht immer nur in Kategorien der Mitte zu denken, sondern zu sagen, okay, wie groß ist denn links der Mitte? Und kann ich links der Mitte so groß machen, dass ich eventuell sogar die Mehrheit bekomme? Das ist nicht schlecht.
Ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen, zumal, das ist schon angedeutet worden, in Österreich gibt es keine so starke Linkspartei. Das heißt, es gab eigentlich immer nur wenige Möglichkeiten, links zu wählen. Die KPÖ in Graz, in der zweitgrößten Stadt des Landes, ist relativ erfolgreich. Und SPÖ und SPD eint eine gewisse Orientierungslosigkeit. Also man hat versucht, das mit einem Politiker zu überdünchen, also die Begeisterung von Schulz in Deutschland zu Jahresbeginn schien ja fast grenzenlos. Auch bei Kern im Vorjahr hat man das Gefühl gehabt, die Leute sind froh, dass da wieder jemand die SPÖ übernimmt, der durchaus auch ein paar Ideen hat, ist nur dann in der praktischen Politik, in der Umsetzung gescheitert. Also ein Manager, der irgendwie sich dann doch mit dem Politikbetrieb nicht wirklich arrangieren konnte, zur Überraschung von vielen. Ja, Schulz war auch also nicht der beste Wahlkämpfer. All das überdeckt auch, dass man, glaube ich, eine Programmarbeit machen muss bei den Sozialdemokraten. Und weil der dritte Weg jetzt so oft zitiert worden ist, da gab es ja eine Aufwärtsbewegung. Das war Ende der 90er Jahre, verkörpert auch durch Tony Blair. Gerd Schröder hat sich da angeschlossen. Und in Deutschland ist natürlich schon auch die Situation, dass Frau Merkel, die Kanzlerin, die sich anschickt, jetzt in die vierte Legislaturperiode zu gehen, Ihre Partei schon auch ein Stück weit nach links verrückt hat, die CDU. Die Sozialdemokraten sind wirklich in Europa in einer Findungs- und Orientierungsphase und ich glaube, die Hausaufgaben müssen sie wirklich machen, um auf Fragen wie Globalisierung, Umgang mit Fremden, Antworten zu finden, die ihnen die Menschen auch abnehmen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Hilft Populismus gegen Populisten? Österreich vor der Wahl. Es diskutierten Dr. Alexandra Föder-Schmidt, Süddeutsche Zeitung in München, telefonisch zugeschaltet, in Innsbruck Professor Andreas Maurer, Politikwissenschaftler an der dortigen Universität und Armin Turner, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Mein Name ist Klaus Heinrich.